Ja, ich möchte euch alle grüßen, auch alle, die uns von daheim zuhören. Wir sind wieder zurück vom Urlaub. Wir waren zwar schon letzte Woche schon mal hier im Gottesdienst, aber das erste Mal, wo ich jetzt auch wieder hier predige, seit mehr wie 4 oder 6 Wochen, glaube ich. Da wir jetzt ja 3-mal gefehlt haben, freut mich es ganz arg, auch wieder mal hier zu sein. Ich habe es richtig vermisst und wir hatten uns auch bis jetzt noch nie so lange, dass wir so lange gefehlt haben in der Gemeinde. Aber es war so und war auch gut so. Gott hat auch auf diese Art und Weise zu uns gesprochen. Ja, wir befinden uns jetzt schon im letzten Kapitel der 3 Johannesbriefe. Ich will heute über Johannes 3, 1 bis 15 euch was weitergeben. Martin hatte ja letzten Sonntag über den 2. Johannes gepredigt. Das war ein Brief an eine Frau mit ihren Kindern. Und so ganz kurz zusammengefasst, er hat sie ermutigt, in Liebe und Wahrheit zu leben. Die Bitte aus Liebe nach seinen Geboten, die Jesus uns vorgelebt hat und gesagt hat, zu leben. Dies war das letzte Mal so der Inhalt, wo Johannes den geschrieben hat, dass sie da dranbleiben und in Liebe und Wahrheit leben. Liebe ist ja durchgängig im Johannes vorhanden und kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Hier in unserem Brief, den ich jetzt lese, im Johannes 3, geht es nochmal um andere Dinge. Und zwar möchte ich aus Johannes 3, 1 bis 15 lesen. Da heißt es, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen, von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegen, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willens sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott, wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Ja, hier beginnt wieder der Johannes seine Ansprache zu dem Gaius. Er sagt, der Älteste. Und Johannes war tatsächlich der Älteste, der Apostel, der noch gelebt hat. Alle anderen waren den Märtyrer tot oder anderweitig gestorben. Er war der einzigste Überlebende und der Älteste. Er war auch der Älteste in dieser Region, um Ephesus herum, wo er gearbeitet hat, und war ja der Apostel der Gemeinden dort. Und er schreibt an den Gaius. Er kennt ihn persönlich und hat ihn in diesem Brief sehr herzlich gegrüßt, ihm Gesundheit und Wohlergehen gewünscht. Wie der Johannes diesen Gaius grüßt, das findet man in keinem anderen Schreiben, weil Gaius war eine Person und ansonsten ist er an eine Gemeinde geschrieben worden. Johannes hat sich sehr über das Zeugnis gefreut, dass andere Brüder ihr über Gaius aussagen, über sein Leben in Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Es ist einfach schön und ermutigend zu hören über andere Brüder und Schwestern, dass und wie sie ihren Glauben leben. Und das hat der Johannes so wohltuend berührt und er hat es einfach hier nochmal niedergeschrieben, dass ihm das richtig gut getan hat, solche Dinge über seinen Bruder zu hören. Und ich denke, gerade jetzt hier in der Gemeinde, wenn wir uns nicht mehr als komplette Gemeinde versammeln können, finde ich es immer wieder klasse, wenn ich höre von diesen und jenen, ja, wir treffen uns Sonntag mit dieser und jener Familie noch oder mit ein paar Leuten und feiern zusammen Gottesdienst, dann freut mich das, wenn ich das einfach mitkriege von verschiedenen Kreisen, dass das tatsächlich so stattfindet. Bei manchen findet es vielleicht auch nicht statt, aber Johannes war wie der Paulus jemand, der im Prinzip etwas gelehrt hat und er musste dann, weil man ja die ganze Geschichte nicht irgendwo kontrollieren, überwachen kann, den Heiligen Geist wirken lassen. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir das immer mehr erkennen und lernen. Gott hält seine Hand darüber. Sein Heiliger Geist, den er uns gesandt hat, ganz bewusst, wird die Menschen, die Gemeinden führen und leiten auf seinen Wegen. Und nicht irgendwelche Personen, die denken, sie haben Macht und Einfluss, sondern der Heilige Geist muss die Gemeinden leiten. In unserem Abschnitt spricht Johannes zwei Themen an. Das erste ist, dass er das würdigt, die Gastfreundschaft von dem Gaius. Und einfach da ein paar Dinge dazu sagt, die ich richtig krass finde. Ich komme danach drauf. Und das zweite ist, er unterscheidet zwischen guter und schlechter oder falscher Leidenschaft. Das ist das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Zuerst Gastfreundschaft. Johannes freut sich sehr über den Bericht über Gaius. Wie er sich der Brüder annimmt, das finden wir dann ab Vers 5 bis 8, ich werde es nachher nochmal lesen. Wie er sich der Brüder annimmt, sie beherbergt, sie versorgt, unterstützt. Johannes bittet den Gaius, ihnen noch Geleit zu geben. Das heißt, oder das ist damit gemeint, sie für ihre weitere Reise mit allem zu versorgen, was sie brauchen, wie zum Beispiel Proviant, Kleider, Schuhe, Geld, sodass sie gut versorgt zur nächsten Gemeinde in einer anderen Stadt gehen können. Ihnen vielleicht sogar noch eine Begleitung mitgibt, weil zur damaligen Zeit war es besser, wenn man zu zweit oder zu dritt gereist ist, wie wenn man allein gereist ist. Jetzt zum Thema Gastfreundschaft. In den Briefen im Neuen Testament werden wir immer wieder ermutigt und ermahnt, gastfrei zu sein. Und ich möchte einige Stellen euch mal vorlesen und ein paar Gedanken dazu sagen. Und zwar in 1. Timotheus 3, Vers 2. Wer das aufschlagen will, kann das. Oder der Frieder wird es auch dahinter hinschmeißen. Da steht, einmal geht es hier um die Aufseher. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig und jetzt kommt's, gastfreundlich, fähig zu lehren. Also hier ist die Ansprache an einen Menschen, der einen Aufseherdienst hat. Das heißt nicht der Pastor, sondern Leute, die irgendwo Verantwortung übernehmen. Und hier schreibt der Timotheus, dass das dazu gehört, dass diese Leute nicht nur in der Gemeinde irgendwo agieren, sondern dass sie gastfreundlich sind. Dann zwei Kapitel weiter in 1. Timotheus 5, Vers 10. Finde ich auch interessant, dass es so geregelt war damals. Ich lese auch schon den Vers 9 mit zum besseren Verständnis. Eine Witwe soll nun in die Liste eingetragen werden. Also die hatten damals Listen, wo sie Leute eingetragen haben, die die Gemeinde dann unterstützt hat. Und da heißt, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen und hier kommt es wieder, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Das war die Voraussetzung, dass Witwen über 60 von der Gemeinde unterstützt werden. Und hier wird auch dieses Thema Gastfreundschaft angeschnitten. Dann wollen wir in 1. Petrus 4, Vers 9 lesen. Ein kurzer Satz schreibt Petrus: und seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Was heißt es, gastfreundlich sein ohne Murren? Das war zur damaligen Zeit existenziell. Ich finde es heute eigentlich auch. Damals konnte man nicht per Telefon oder per WhatsApp oder E-Mail geschwind schreiben, ich komme morgen oder in einer Stunde, sondern wenn jemand in eine fremde Stadt gekommen ist und wollte die Gemeinde besuchen, dann hat er vielleicht eine Adresse gehabt oder hat sich umgehört und ist dann einfach vor der Tür gestanden. Und dann ging es darum, nimmt man den Mann auf. Da war keine Möglichkeit mehr zu putzen und irgendwelche Tralala-Sachen zu machen, sondern dann war der da gestanden, man musste Ja oder Nein sagen. Deswegen seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren, weil das fordert natürlich massiv heraus, wenn jemand plötzlich dasteht und sagt, ja, ich bin der und der und ich würde gern kommen, zu sagen, ja, ich nehme den Bruder oder die Schwester gerne auf. Das heißt, ohne Murren. Dann lesen wir weiter zur Gastfreundschaft. Also dieses gegeneinander gastfreundlich sein heißt, das gilt für jeden. Es ist jetzt für eine bestimmte Personengruppe gedacht, sondern jeder, der sagt, er ist ein Mensch, der Jesus nachfolgt, ist damit gefragt und gefordert, tatsächlich diese Gastfreundschaft zu praktizieren. In Hebräer 13, Vers 2, da steht, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Auch eine interessante Aussage, die auch an jeden gilt. Im Alltag und gerade in unserer Zeit ist ja Gastfreundschaft nicht unbedingt das, was man so groß praktiziert, weil man so viel anderes am Hut hat und so getrieben ist, dass Gastfreundschaft oft hier nicht mehr möglich ist oder man legt sich selber so eine große Hürde auf, dass wir das hier nicht mehr praktizieren können. Aber eins ist ganz klar, wenn wir diesen Satz lesen, wenn jemand die Gastfreundschaft vernachlässigt, kann sein, dass er eines Tages keinen Engel mal beherbergt hat. Und ich finde es eigentlich interessant. Wir haben immer wieder viele Gäste und manchmal müssen wir im Nachhinein sagen, dieser Gast war für uns ein echter Segen, weil wenn jemand so unverhofft in unsere Familie reinkommen kann und kann vielleicht Dinge tun oder in unser Leben reinsprechen, weil er hat ja dann einen Blick von außen. Wir sind irgendwie in einem Schema drin, in unserer Familientradition, kann Dinge sagen oder uns in irgendeiner Weise helfen und wir hinterher sagen, Mensch, war halt so schön, dass er da war, dass wir bereit waren, diese Person aufzunehmen. Und wer weiß, vielleicht war es doch mal ein Engel, verschwindet wieder und ist nicht mehr zu sehen. Und dann noch eine Stelle aus Römer 12, Vers 13, wo es auch um das Thema Gastfreundschaft geht. Da steht, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder so feststelle, wenn Jesus sagt, dass wir teilhaben sollen aneinander, dass wir letztendlich Verantwortung tragen sollen füreinander, dann gehört es sicherlich auch dazu, dass wir Anteil an den Nöten der Heiligen haben, indem wir sagen, okay, du darfst bei uns wohnen, du darfst unsere Gastfreundschaft genießen. Wir hatten schon immer mal die Situation, dass Leute zu uns kamen, die kein Dach über dem Kopf mehr hatten. Und ich kann mich an eine Person erinnern, der so gegangen war und er war, ob er eine Nacht bei uns übernachten könnte. Ja, klar, geht. Aus dieser einen Nacht wurden 4 Monate. Und ich glaube, das ist eine Sache. Einmal muss man sich überwinden, sich in gewisser Weise einschränken. Aber wir nehmen Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Das willig heißt, das ist nicht ein Krampf, sondern ich mache es bereitwillig. Ich überwinde mich, Dinge zu tun, vielleicht einmal ganz spontan, die ich so nicht geplant habe. Wenn wir jetzt unseren Text betrachten, Vers 5 bis 8, das möchte ich jetzt auch nochmal lesen, aus diesem Blickwinkel. Da sagt Johannes zu Gaius, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde, in der Johannes war. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, das habe ich vorhin schon erklärt, was das heißt, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also hier wird uns sehr anschaulich vor Augen geführt, wie die Gastfreundschaft von Gaius aus war. Er war sehr treu, hat sich der Brüder, die gekommen sind, angenommen und ihnen das gegeben, was sie brauchten. Auch denen gegenüber, die ihm unbekannt waren. Johannes macht Gaius bewusst, warum sind eigentlich diese Leute ausgezogen? Sie sind ausgezogen um Jesu Namen willen. Gott hat sie beauftragt, einen Dienst in den verstreuten Gemeinden zu tun. Und sie sind ausgezogen mit dem Vorsatz, nichts von den Heiden anzunehmen, sondern sie haben ganz bewusst andere Brüder und Schwestern aufgesucht, um bei ihnen Herberge zu finden. Und der Vers 8, das finde ich der allerkrasseste von den Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, weil in Sachen Gastfreundschaft ist dieser Vers sowas von deutlich, wie Johannes eigentlich immer in seine ganzen Briefe, er hat das ja, eigentlich schwarz-weiß, er hat nichts dazwischen, ja, vielleicht kann man das machen, sondern ganz klar und deutlich. Da heißt nämlich, so sind wir nun verpflichtet, wir sind sogar verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also nicht vielleicht, und wir verstoßen letztendlich gegen etwas, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir sollen Mitarbeiter der Wahrheit werden. Warum sind die Brüder eigentlich damals so umhergezogen und gekommen? Weil diese Praxis kennen wir gar nicht so. Und von daher sind wir vielleicht auch gar nicht so herausgefordert, diesen Dienst zu tun. Damals war ja so, der Ursprung der Gemeinden früher, nicht, dass man sich in Kirchengebäude oder was weiß ich, in irgendwelchen Gemeinderäumen, so wie hier, getroffen hat, sondern der Ursprung war, dass die Gemeinden sich in irgendwelchen Häusern getroffen haben und die Besitzer oder die Familienväter die Vorsteher in dieser Gemeinde waren. Zu den Vorstehern will ich nachher noch was sagen, zu guter Leidenschaft. Sie waren auf jeden Fall die Vorsteher in den Gemeinden, und da diese Gemeinden ja Kann sein, in einer Stadt es keine Ahnung, wie viele solche Gemeinden gegeben hat. Derjenige, der Vorsteher war, hat dafür gesorgt, dass in dieser Gemeinde alles vorhanden ist, was sie braucht. Jeder, das finden wir auch in der Bibel, hat was dazu beigetragen, dass Gemeinde lebt und funktioniert und dass geistliches Wachstum möglich war. Und dass nicht jeder in seinem eigenen Saft brütet, hatte verschiedene Brüder von Gott das aufs Herz gelegt kriegt, dass sie umherreisen. Sie haben diesen fünffältigen Dienst praktiziert: Lehrer, Hirte, Apostel, Propheten, Hirte. Diesen Dienst zu leben, jeder mit seiner Begabung. Und sie haben diese verschiedenen Gruppen besucht, aber auch hin und wieder größere Treffen veranstaltet, wie da, wo Paulus, ich glaube in Ephesus war, gepredigt hat bis nach Mitternacht, wo der Eutychus aus dem Fenster gefallen ist und tot war und wieder auferweckt wurde. Das war ein größeres Treffen, wo vielleicht die ganzen Gemeinden der Stadt oder ein Teil zusammengekommen sind. Aber grundsätzlich war es so, dass Brüder und Leute, auch Frauen da waren, die diese Gemeinden besucht haben und ihnen Lehre, Unterstützung, Hilfestellung gegeben haben, sodass die Gemeinden gewachsen sind. Und ich finde es eigentlich krass, dass auf diese Art und Weise Paulus schreiben kann, innerhalb von 3 Jahren hat er auf diese Art und Weise ganz Kleinasien erreicht. In allen Städten waren Gemeinden, die in irgendwelchen Häusern zusammen waren, ohne dass er irgendwo was dazu tun konnte. Er hat eigentlich die Gemeinden der Leitung des Heiligen Geistes anvertraut. Und wenn Jesus sagt, wir sollen oder er möchte hier auf dieser Erde sein Reich aufbauen, als Pilatus ihn gefragt hatte, wer bist du tatsächlich, König der Juden? Und jetzt mit meiner Worte, er sagt, ja, ich bin König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich werde mein Reich anders aufbauen, wie es die Reiche in dieser Welt machen. Und Jesus hat gesagt, und das werde ich nachher auch noch sagen, diesen Vers, seine Gemeinde wird von seinem Geist geleitet, nicht von irgendwelchen Päpsten und Männern und Leuten, die Einfluss und Macht haben, sondern der Heilige Geist will die Gemeinden leiten. Das war so der Ursprung, so hatte eigentlich Jesus sich Gemeinde vorgestellt. Und wir müssen auch heute sehen, in dieser Zeit von Corona, dass sich vielleicht manches wieder anders entwickelt, wie wir es bisher gewohnt waren, dass wir als große Gruppe immer jeden Sonntag hier zusammen waren. Vielleicht ist das eine Art, wie man Gemeinde auch anders leben kann. So, und jetzt der zweite Punkt. Es geht um Leidenschaft, gute und schlechte Leidenschaft oder falsche Führer in der Gemeinde. Dazu lese ich Vers 9 bis 11 nochmal. Hier geht es um den Diotrephes. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, interessant, wie er das formuliert, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf, verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Ich möchte, bevor ich zu diesen paar Versen ein paar Gedanken sage, ein paar Stellen lesen zum Thema Leidenschaft, wie eigentlich Jesus sich Leidenschaft vorgestellt hat. Und das finden wir in Markus 9, Vers 35. Wer möchte, kann das mit aufschlagen. Markus 9, Vers 35. Da heißt es: Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen. Und hier sagt Jesus ganz klar, wie er sich Leidenschaft auf dieser Erde in seinem Reich vorstellt. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Also mit meinen Worten, wenn jemand hier Pastor sein will, dann sei er aller Diener. Und das, was ich jetzt sage, betrifft eigentlich schwerpunktmäßig mich. Ihr müsst mich letztendlich auch an dem messen und prüfen, ob ich das so praktiziere. Und ich bin letztendlich auch auf euer Feedback abhängig, weil, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind eigentlich aufgefordert, dass wir Acht haben aufeinander und entsprechend auch reagieren, wenn wir merken, es läuft was aus dem Ruder. Also Jesus hat damals seine Jünger gesagt, wer der Erste sein will, sei aller Diener. Also er hat die Systeme, die die Welt uns vorgelebt hat, da ist der König oder der Präsident oder keine Ahnung, was für einen Titel dieser Mensch trägt, oder der Kaiser, der hat die absolute Macht, die Pyramide ist so und alle unter drunter müssen spuren und machen, was er sagt. Er gibt Gesetze aus und wehe, es macht jemand das anders, dann folgt die Strafe. Bei Jesus war die Pyramide umgekehrt. Er hat das System ganz bewusst auf den Kopf gestellt, wie er viele andere Dinge, also sagen wir, das Wirtschaftssystem auch auf den Kopf gestellt hat. Aber jetzt in Bezug auf Leidenschaft hat er ganz bewusst seinen Jüngern gesagt, wer der Größte sein will, sei aller Diener. Und überlegt euch, wenn ihr unsere Gemeindesituation sehen, wo wir das letztendlich in letzter Konsequenz auch praktizieren, dass der Größte aller Diener ist. Damit muss ich mich selber auch immer wieder messen. Dann in Lukas 20, 46 bis 47, da steht, das krasse Gegenteil, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen, die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schweres Gericht empfangen. Also hier sehen wir das krasse Gegenteil zu dem, was Jesus gelehrt hat. Und deswegen ist er auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten oder bei der damaligen Klerus, der jüdischen obersten Schicht, massiv angeeckt, weil er solche Dinge auch vertreten und gelebt hat. Weil, wenn die Juden Jesus als ihren König angenommen hätten, dann hätte sie diese zwei Verse absolut vergessen können. Weil hier geht es um Macht, um Ansehen, um Show und andere gegenüber das darstellen, was sie sind, menschlich gesehen, aber vor Gott zählt das null und gar nichts. Dann wollen wir Römer 12, Vers 16 lesen. Auch hier ist ein Hinweis auf Leidenschaft. Hier steht, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ein Leiter im weltlichen Sinn, der muss klug sein, der muss was darstellen, der hält sich ganz sicher nicht zu den Niedrigen, sondern ist in der obersten Schicht der Bevölkerung zu Hause. Also eigentlich das krasse Gegensatz zu dem, was Jesus gesagt hat. Und hier schreibt Paulus an die Römer, seid gleichgesinnt. Wenn ein Leiter in der Gemeinde nicht mehr den Niedrigsten in der Gemeinde als Bruder annehmen kann oder sich überhaupt mit ihm beschäftigt, dann ist er ungeeignet als Leiter, weil ein Leiter muss mit jedem reden können, mit jedem Gemeinschaft haben können und mit den Leuten auch verkehren können. Wir sollen nicht nach hohen Dingen, noch mehr Macht, noch mehr Geld streben, sondern uns ganz bewusst herunterhalten zu den Niedrigen und uns nicht selbst für klug halten, weil ja, menschliche Klugheit kann irgendwo in Vermessenheit sich entwickeln und nicht mehr das enthalten, was eigentlich Jesus wollte, dass wir tun sollen. Auch hier eine klare Anweisung, dreht das System um. Leidenschaft kommt von unten. In Philipper 2, Vers 3, da steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Auch hier sehen wir, was ist eigentlich unsere Motivation? Will ich mich irgendwo profilieren? Habe ich irgendwie den Ehrgeiz? Ich will statt der Gemeinde Diakon sein, irgendwann der Pastor in der Gemeinde. Das ist nichtiger Ehrgeiz, sondern wir sollen demütig sein und einer den anderen höher achten als sich selbst. Also wenn ich jemandem begegne, dann soll ich denjenigen höher achten wie mich selbst. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine richtig gute Voraussetzung im Reich Gottes, weil wenn ich den anderen höher achte, dann fällt es dem anderen auch leicht, mich höher zu achten. Dann steht nicht irgendwas dazwischen, oh, den erreiche ich niemals, der ist so schlau und der hat so viel Macht oder keine Ahnung was, sondern wir sind Brüder und Brüder stehen auf derselben Linie, auf derselben, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und als letztes nochmal diesen Vers aus 1. Timotheus 3, den ich vorhin schon gelesen habe. Ich möchte es nur im Zusammenhang lesen. Und zwar Vers 2 bis 5. Da steht, diesen Vers von vorhin, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also das ist so in Kürze Zusammenfassung, was soll ein Aufseher, der in einer Gemeinde dient, vorweisen können? Und letztendlich muss man sich an diesen Maßstäben messen lassen. Die habe ich nicht erfunden, sondern die hat Gott dafür gesorgt, dass sie in seinem Wort stehen. Und ich glaube, wenn wir diese Voraussetzungen lesen, dann beinhaltet es, dass wir nicht über den anderen stehen, sondern mit oder unter den anderen stehen und ihnen dienen. Gute Leidenschaft führt einen Lebensstil, der überzeugt, der authentisch und echt ist. Der Heilige Geist leitet die Gemeinde, so wie Jesus uns es auch aufgetragen hat. Das war im Ursprung der Gedanke von Jesu, nicht menschliche Leiter, sondern vom Heiligen Geist geleitete Leiter. Und das ist ein richtig großer Unterschied. In 1. Petrus 5, Vers 3, da steht, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also wir sollen in dem, was wir tun, als Leiter, ich würde sogar runter reduzieren, auf jeden, der einen Hausstand hat und seinem Haus vorsteht, wir sollen so leben, dass wir gut über das uns Zugewiesene herrschen und jeder, der hier sitzt, hat etwas zugewiesen bekommen und sollen in dem Vorbilder der Herde sein. Das heißt, nicht herrschen, wir sollen Vorbild sein, wahrhaftig sein, ein gutes Zeugnis haben. Gute Leiter erkennt man an ihren Wegen, an Liebe, Demut und Gutes tun. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt kommen, wer leitet eigentlich die Gemeinde? Und ich muss ehrlich sagen, als wir damals mit Johannes angefangen haben, war mir dieser Vers nicht so bewusst, obwohl wir darüber gelehrt haben. 1. Johannes 2, Vers 27. Eine interessante Sache, die hier steht. Und die Salbung. Die Salbung ist eigentlich, wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also hier kommt sehr deutlich zum Ausdruck, selbst wenn wir keine Leiter haben und keine Menschen haben, die uns anleiten, und die meisten von euch haben sicher schon irgendwelche Berichte gehört von Leuten in islamischen Ländern oder wo das Evangelium Jesu verboten ist, dass die trotzdem zum Glauben kommen und im Glauben wachsen, obwohl kein Mensch da ist, der ihnen irgendetwas vorsagen kann oder ihnen Unterstützung geben kann. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Und das finde ich echt eine ganz krasse Geschichte, dass das so ist. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass hier ein Pastor steht und uns irgendetwas sagt und wir uns freuen, ha, gute Predigt gehört und jetzt gehen wir wieder heim, sondern eigentlich lädt die Bibel uns, jeder, der die Salbung empfangen hat, und wir sagen und lehren ja, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, hat Buße getan und hat Jesus als Herr in seinem Leben aufgenommen, der hat auch den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist wird uns leiten und uns das alles lehren, was wir brauchen. Und ich glaube, und da ist bei mir sicher auch Luft nach oben, wie bei jedem von uns, dieses Streben danach, dass der Heilige Geist tatsächlich zu uns reden kann und uns ansprechen kann und wir Gottes Stimme hören oder die Stimme des Heiligen Geistes in uns, das macht uns unglaublich frei von allerhand Irrlehre, von irgendwelchen Gedöns, was wir hier von vorne hören, was vielleicht gar nicht ja, gute menschliche Weisheit ist, aber vielleicht gar nicht vom Heiligen Geist so geleitet, sondern die Bibel fordert uns auf und Jesus lädt uns so, wir sollen unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen und es wird uns nichts fehlen. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also hier ist kein Mensch, der das tut, sondern der Heilige Geist. Und das finde ich eigentlich ein ganz interessanter und wichtiger Gedanke, dass das so laufen kann. Wir und ich sollen uns dem Heiligen Geist unterstellen. Der Heilige Geist gibt Einheit. Sind wir bereit, unter der Autorität des Heiligen Geistes zu leben und sich dieser Autorität zu unterstellen? Das ist eine Frage, die jeder sich stellen muss. An diesen Gedanken werde ich geprüft und gemessen und jeder, der sich der Königsherrschaft Jesu unterstellt. Jesu will hier sein Königreich aufbauen. Wir sollen Bürger in seinem Königreich sein. Und wenn sich ein Bürger einem König unterstellt, dann ist es bedingungslos. Wir achten das, was der König sagt, und leben das und machen nicht unsere eigene Show draus. Jetzt noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Es sind ja noch zwei Verse. Mal noch wieder die richtige Seite aufschlagen. Und zwar sagt ja der Johannes dem Gaius, wen er hier schickt. Also er hat praktisch wie ein Begleitschreiben dem Demetrius mitgegeben. Hier geht es zum Schluss ab Vers 12 bis 15 um den Demetrius. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir, also Johannes und die Brüder um ihn, geben Zeugnis dafür und ihr wisst, das unser Zeugnis weist. Also, der Demetrius war der Überbringer des Briefes an den Gaius. Und wenn der Gaius diesen Brief geschrieben hat, dann wusste er sofort, der Johannes hat ihn geschickt, er vertraut ihm diesen Brief an, er hat absolutes Vertrauen in diesen Mann, dass er nichts unterschlägt oder irgendwo anders hingeht. Oft war es auch so, dass diese Boten Geldbeträge, andere Botschaften mitbekommen haben, die wichtig waren, dass sie auch ankommen. Und es wurde Leute anvertraut, die absolut auch zuverlässig waren. Und es war zur damaligen Zeit, und ich finde es auch interessant, in unserer Zeit noch Praxis, dass jemand, wenn jemand von einer Gemeinde in die andere gegangen ist, ein Empfehlungsschreiben geschrieben wurde, dass man, ich überstelle euch diese Brüder oder diese Familie oder wer immer, nehmt sie bitte auf. Ich finde es eine schöne Praxis, die denjenigen hilft, von vornherein klar zu sagen, okay, ich kann diesen Bruder oder diese Schwester bedingungslos aufnehmen. Aber wir finden ja auch diesen Gedanken, dass der Gaius Leute aufgenommen hat, die nicht unbedingt ihm bekannt waren. Und das ist immer so ein Risikogeschäft, wenn man jemanden aufnimmt in sein Haus, den man nicht kennt, dann kann das auch mal ins Auge gehen. Aber er hat das in Kauf genommen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, auch wir hatten schon solche Erfahrungen, wenn man Leute aufnimmt, dann kann sein, man hat eine Niete gezogen, sagt man so in unserer Zeit. Aber auf der anderen Seite haben wir auch erfahren, dass Gott die Dinge immer wieder so hingewendet hat, dass es gut ausgegangen ist. Also, dieser Demetrius hatte ein klares Feedback von Johannes und von anderen Brüdern. Dem könnt ihr vertrauen. Dann schreibt der Johannes noch zum Schluss, und damit will ich dann auch zu Ende kommen, ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüß die Freunde mit Namen. Also hier sehen wir, Paulus war es existenziell wichtig, Gemeinschaft zu haben. Und nicht, Martin hat es letztes Mal schon so schön gesagt, nicht die virtuelle Gemeinschaft, wir umarmen uns virtuell, da kann ich drauf pfeifen, weil das bringt nichts. Ich merke keine Liebe, keine Wärme, sondern das ist irgendeine Floskel, die ich daher sage. Sondern am Johannes war es ganz wichtig, persönlich mit den Brüdern zu sprechen. Und wenn wir diesen Diotrephes sehen, bin ich ganz sicher, dass Johannes auch mit ihm geredet hat und ihm ganz deutlich gesagt hat, dass es so nicht geht. Und ihm unter Umständen auch die Leitung der Gemeinde weggenommen hat, weil das so nicht geht, dass wir Dinge tun, die letztendlich eine Gemeinde zerstören. Wenn ein Bruder, der den Blick hatte, jemand aufgenommen hat und der Diotrephes hat es mitbekommen, dann ist er aus der Gemeinde hinausgestoßen worden oder ausgeschlossen worden. Das sind Vorgänge, die absolut zerstörerisch wirken. Ja, das noch so zum Schluss. Gastfreundschaft und Leiterschaft, das war unser Thema. Und wie wir das in letzter Zeit immer wieder so handhaben, möchte ich zwei Fragen in den Raum stellen, wo wir dann Gelegenheit und Zeit haben, miteinander zu reden, einen Austausch zu haben. Einmal, welchen Stellenwert hat Gastfreundschaft für mich? Was motiviert mich, gastfrei zu sein? Oder was hält mich ab oder hindert mich, gastfrei zu sein? Und die zweite Frage, was erwarte ich eigentlich von einem guten Leiter? Und die Frage an jeden Einzelnen, was kann ich dazu beitragen, dass Leiterschaft nach diesen Maßstäben, die wir gelesen haben, auch im 1. Timotheusbrief gelebt wird? Soweit. Danke, Vater, dass du mit deinem Geist unter uns wirken willst. Und du wirkst unter uns. Und ich bitte dich, dass wir jetzt auch eine gute Gemeinschaft habe, ein herzlicher Austausch miteinander und damit gestärkt wäre, auch in diese Woche zu gehen, ja, dass jeder auch auf diese Art und Weise noch was beitragen kann, was ihm wichtig würde. Danke, dass du jeden, der jetzt hier zuhört, von zu Hause aus in die Predigt höre, dass du jedem Einzelnen nah bist, zu jedem sprichst, uns inspiriert, neue Wege zu gehen, einfach auch, weil du uns leiten und führen willst und weil du uns zeigen willst, was ist dein Weg für mich persönlich, für deine Gemeinde hier und weltweit. Du bist ein treuer Vater, dir wollen wir alle Ehre geben. Amen.